ARD.
Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2. In der ARD Audiothek. Jeszcze Polska nie zginęła,
póki my żyjemy. Die polnische Nationalhymne. Noch ist Polen nicht verloren, so lautet die erste Zeile. Dass sie heute noch gesungen wird in einem freien Polen, grenzt an ein Wunder. Denn Polen war als Staat über 120 Jahre lang von der Landkarte verschwunden.
Einer der größten und ältesten europäischen Staaten wurde im 18. Jahrhundert wie ein Kuchen zwischen den drei Nachbarn aufgeteilt.
1772, erste Teilung Polens.
Polen verliert 30% seines Territoriums.
1793, zweite Teilung Polens.
Polen verliert weitere 40% seines Territoriums.
1795, dritte Teilung Polens.
Polen existiert nicht mehr.
Polen, Litauen im 18. Jahrhundert. Ein Großreich, das sich seit Jahrhunderten zwischen der Ostsee und den Karpaten, zwischen Preußen und Russland erstreckt. Seine Fläche ist gut doppelt so groß wie die der heutigen Bundesrepublik Deutschland. Doch der Gigant ist anfällig für Konflikte von innen und von außen.
Polen ist eine Adelsrepublik, das heißt der Adel, die sogenannte Schlachta, hat das Sagen. Regiert wird das Land vom Sejm, dem Parlament. Einen König gibt es zwar, aber anders als andere Könige erbt er seine Würde nicht, sondern wird vom Sejm gewählt. Viel zu sagen hat er nicht. Das mag fortschrittlich scheinen, verursacht aber Streit und Intrigen und schwächt den Staat.
Ein weiteres fortschrittliches Gesetz und Ursache vieler Zerwürfnisse ist das sogenannte Liberum Veto. Dieses Gesetz fordert, dass Entscheidungen im Parlament einstimmig fallen müssen. Ein einziger Adliger kann mit seinem Einspruch alles blockieren.
Nie pozwalam.
Ich gestatte nicht. Durch diesen Ruf werden sämtliche Beschlüsse einer Sitzung null und nichtig.
Im 18. Jahrhundert nehmen die Probleme überhand. Konflikte um die Thronfolge brechen aus. Mehrmals herrschen bürgerkriegsähnliche Zustände. Und das Parlament ist durch das Liberum Veto praktisch handlungsunfähig. Zudem haben zahlreiche Kriege das Land verwüstet. Polen wird zur leichten Beute für die Nachbarstaaten. Das sind im Norden und Westen Preußen, im Süden das Habsburgerreich, im Osten Russland.
Russland beeinflusst die polnische Politik schon lange. Man könnte Polen fast als russisches Protektorat bezeichnen. Doch den Anstoß zu den Teilungen gibt eine andere Großmacht, Preußen. Eckhard Hellmuth, Professor für Geschichte der frühen Neuzeit an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
Bitte ist die treibende Kraft hinter dieser ersten polnischen Teilung.
Der Preußenkönig verbirgt seine Absichten nicht.
Polen muss man verspeisen, Blatt für Blatt, wie eine Artischocke.
Friedrich der Große hat Appetit auf ein ganz bestimmtes Stück Nordpolens. Ein großer Teil seines Königreichs, Ostpreußen, ist eine Exklave. Hoch im Norden und weit im Osten gelegen, hat Ostpreußen keine Landverbindung zum Kernland. Denn dazwischen liegt das Land des polnischen Königs.
Mit der Annexion dieser nordpolnischen Gebiete will Friedrich eine Landbrücke zwischen Pommern und Ostpreußen schaffen. Schon 1752 schreibt er:
Polnisch-Preußen trennt Pommern von Ostpreußen und hindert dieses zu behaupten. Ich halte es nicht für angebracht, diese Provinz mit Waffengewalt zu gewinnen. Erwerbungen mit der Feder sind solchen mit dem Schwert allemal vorzuziehen.
Der Weg in die erste polnische Teilung ist natürlich eine Möglichkeit, das Territorium ohne großen militärischen Konflikt zu arrondieren.
Erwerbungen mit der Feder bedeutet, Diplomaten statt Soldaten einzusetzen, mit gleichgesinnten Partnern die Beute von verschiedenen Seiten einzukreisen. Allein ist ein Vorstoß zu riskant. Die anderen Großmächte reagieren sehr empfindlich, wenn das Gleichgewicht der Kräfte gestört wird. Friedrich muss die Nachbarstaaten Polens einbeziehen, das Zarenreich und das Habsburgerreich. Zunächst lässt er seine Diplomaten am Zarenhof sondieren. Die Herrscherin dort, Katharina die Große. Dr. Richard Butterick, Professor für polnische Geschichte am University College London.
Friedrich der Große hatte schon lange ein Auge auf dieses Territorium im Norden geworfen, das Brandenburg mit Ostpreußen verbindet. Aber auch am Zarenhof gab es Interesse an dem Territorium nördlich und östlich von Wiener und Dnieper.
Schnell ist man sich handelseinig. Wenn Friedrich Westpreußen bekommt, darf sich die Zarin in Polens Osten bedienen. Im Vertrag vom 17. Februar 1772 werden die künftigen Grenzen festgelegt. Mit diesem Vertrag in der Tasche ziehen die Diplomaten weiter an den Kaiserhof nach Wien. Auch hier ist eine Frau auf dem Thron, Maria Theresia.
Habsburg kommt ja relativ spät erst an Bord, wobei es da bestimmte Differenzen zwischen Maria Theresia und ihrem Sohn Josef dem Zweiten gibt. Maria Theresia ist extrem vorsichtig, hat auch moralische Bedenken gegenüber dieser ersten Teilung Polens.
Doch der Teilungsvertrag zwischen Russland und Preußen ist beschlossene Sache. Maria Theresia steht vor vollendeten Tatsachen.
Konfrontiert mit dem Handel zwischen Russland und Preußen, hat Wien effektiv keine Wahl. Statt einen Krieg mit beiden anzufangen, macht es lieber mit.
Friedrich kommentiert zynisch:
Die Kaiserin Katharina und ich sind einfache Diebe. Ich wüsste nur gerne, wie die Kaiserin Maria Theresia ihren Beichtvater beruhigt hat. Sie weinte, als sie nahm. Je mehr sie weinte, desto mehr nahm sie.
Die Entscheidung lastete Maria Theresia zeitlebens schwer auf der Seele. Ihrem Sohn Ferdinand schreibt sie:
Diese unglückliche Teilung Polens kostet mich 10 Jahre meines Lebens. Durch wie lange Zeit habe ich mich dagegen gewehrt? Nur die Wahrscheinlichkeit allein, einen Krieg gegen Russland und Preußen führen zu müssen. Elend, Hungersnot und verderbliche Krankheiten in meinen Ländern zwangen mich, auf diese unseligen Vorschläge einzugehen, die einen Schatten werfen auf meine ganze Regierung. Gott wolle, dass ich dafür nicht noch in der anderen Welt zur Verantwortung gezogen werde.
So tritt Österreich im August 1772 dem Teilungsvertrag bei und sichert sich große Territorien im Norden seines Reiches.
Der Vertrag wird dem polnischen Reichstag vorgelegt. Bestochen, durch Drohungen gefügig gemacht und im Bewusstsein der eigenen Schwäche unterzeichnet der Sejm die sogenannten Abtretungsverträge.
Der Weg in die erste polnische Teilung ist natürlich eine Möglichkeit, das Territorium ohne großen militärischen Konflikt zu arrondieren. Es kommt ja nicht, also bei der ersten polnischen Teilung, zu irgendeinem militärischen Konflikt.
Friedrichs Traum hat sich erfüllt.
Erwerbungen mit der Feder sind solche mit dem Schwert allemal vorzuziehen.
Eine zeitgenössische französische Karikatur zeigt die 4 beteiligten Monarchen, wie sie um eine Landkarte Polens sitzen. 3 zeigen auf die gewünschten Gebiete, während der polnische König verzweifelt seine Krone festhält, die ihm vom Kopf liegt. Sein Königreich hat 1/3 seiner Bevölkerung und mehr als 1/4 seines Territoriums verloren und ist nur noch so groß wie Frankreich.
Der Schock der Verluste rüttelt die polnische Führungsschicht auf. König und Sejm raufen sich zusammen und entwickeln eine Verfassung, die erste moderne Verfassung Europas. Sie ist stark von der französischen Aufklärung beeinflusst. Die Macht des Königs wird eingeschränkt, die des Parlaments gestärkt. Das Liberum Veto wird abgeschafft, stattdessen ein Mehrheitsprinzip eingeführt. Die Bürger erhalten ein Mitspracherecht. Weil die Verfassung am 3. Mai 1791 verabschiedet wird, ist der 3. Mai heute in Polen Nationalfeiertag.
Mit dieser Verfassung könnte Polen wieder zu einem handlungsfähigen Staat werden. Wären da nicht die Nachbarn? Die empfinden das Dokument als Affront. Denn zur selben Zeit gehen in Frankreich ungeheuerliche Dinge vor.
Das Volk erhebt sich gegen den Monarchen, gibt sich eine Verfassung.
Parallelen zu den revolutionären Vorgängen in Frankreich drängen sich auf. Polen und Frankreich, Brüder im Geiste? Welch schreckliche Vorstellung. Zu viele revolutionäre Feuer will man nicht brennen sehen, zumal in der eigenen Nachbarschaft. Der Funke könnte überspringen.
Katharina die Große empört sich über die polnische Verfassung.
Dieses Schriftstück ist ein Machwerk. Schlimmer, als es sich die französische Nationalversammlung ausdenken könnte. Die Pest der französischen Lehren ist hier am Werke.
Also ein polnischer Staat, der sich eine vergleichsweise offene, vom Geist der französischen Revolution inspirierte Verfassung gibt, der darüber hinaus versucht, die internen Strukturen effizienter zu gestalten, sodass die Einflussmöglichkeiten dieser 3 europäischen Mächte auf die innenpolitischen Verhältnisse Polens reduziert werden, provoziert die Intervention 93.
1793. Zweite Teilung Polens.
Polen verliert weitere 40% seines Territoriums.
Preußen sichert sich mit Danzig und Thorn zwei wichtige Handelsstädte. Außerdem Großpolen mit der Hauptstadt Posen. Russland nimmt sich Weißrussland und große Gebiete Litauens und der Ukraine. Österreich wird auf Wunsch der Zarin ausmanövriert, ist also nicht beteiligt. Mit Kanonen und mit hohen Bestechungsgeldern bringt man den Sejm dazu, diesen weiteren Abtretungsvertrag 1793 zu ratifizieren. Außerdem wird die polnische Verfassung außer Kraft gesetzt.
Doch diesmal lassen sich die Polen den erneuten Raubzug nicht einfach gefallen. Durch alle Schichten der Bevölkerung flammt Widerstand auf. Er gipfelt 1794 im Kościuszko-Aufstand.
Mehr als ein halbes Jahr lang kämpfen polnische Adlige, Bürger und Bauern gegen die Besatzer. Vergeblich. Vor den Armeen Russlands und Preußens müssen die Aufständischen schließlich kapitulieren. Damit sind die Weichen gestellt für die endgültige Auflösung Polens.
Es gibt einen großen Unterschied zwischen der zweiten und der ersten polnischen Teilung. Bei der ersten polnischen Teilung sind alle drei Teilungsmächte von der Vorstellung einer fortdauernden Existenz Polens ausgegangen. Eines Polens, das zwar geschwächt ist, das unter dem Einfluss dieser drei europäischen Mächte stehen soll, das aber als Staat erhalten bleiben soll. 1993 ist dies nicht mehr der Fall. 1993 ist man sich bewusst, dass in einem weiteren Schritt auch Restpolen an diese drei europäischen Mächte fallen soll. Also da gibt es eine logische Verbindung zwischen der Situation 1993 und 1995 und durch die Aufstandsbewegung in dieser Zwischenzeit in Polen gibt es natürlich einen Vorwand, um hier auch noch erstens zu intervenieren und dann Restpolen aufzuteilen.
1795, dritte Teilung Polens.
Polen existiert nicht mehr.
Im Jahre 1795 unterzeichnen der Preußenkönig Friedrich Wilhelm II., der Habsburger Kaiser Franz II. Und die Zarin Katharina einen dritten Vertrag. Sie teilen den verbliebenen Rest unter sich auf. Der König dankt ab. 1797 erklären die Teilungsmächte das Königreich Polen für erloschen.
Danach versuchen die jeweiligen Besatzungsmächte, die neu erworbenen Gebiete, so die offizielle Bezeichnung, in ihre Länder einzugliedern. Das ist mit einem gewissen Maß an Unterdrückung verbunden, wobei es den Polen unter den Habsburgern am besten, unter den Zaren am schlechtesten geht.
Vor allem die Lage der Juden verschlechtert sich. In Polen leben viele Juden, da es ihnen seit dem Mittelalter Zuflucht und Schutz gewährt hat. Über die Jahrhunderte haben sich blühende Gemeinden entwickelt. Doch unter den neuen Herrschern ist es mit der Toleranz vorbei.
Und zwar schon nach der ersten Teilung. Friedrich der Große duldet Juden nur dort, wo sie der Wirtschaft förderlich sind. Doch nun leben in Preußen mit einem Mal Landjuden, nicht vermögend, von daher auch nicht einträglich.
Die Betteljuden vom platten Lande müssen jedoch sukzessive und ohne Ungestüm weggeschafft werden.
Die erben plötzlich ein paar tausend Juden, Landjuden, die höchstwahrscheinlich so als Vagabundier rumgezogen sind. Was macht der Friedrich? Er jagt die tatsächlich über die Grenze und schmeißt die raus, ne? Ein paar Tausend so einfach über die Grenze zu jagen, das ist auch fürs 18. Jahrhundert eigentlich schon ein ziemlich kapitaler Bock. Ne?
Über 6.000 Juden werden über die Grenze in das noch bestehende Restpolen deportiert.
In Russland ist man bis zu den Teilungen nie mit Juden in Berührung gekommen. Denn Juden durften sich im Zarenreich nicht niederlassen. Nun hat die Zarin auf einen Schlag Hunderttausende jüdischer Untertanen.
Was tun mit diesen nicht-orthodoxen Untertanen? Die Zarin entscheidet, dass sie bleiben dürfen, doch grenzt sie ihren Lebensraum strikt ein. Sie dürfen nur in einem Reservat, dem sogenannten Ansiedlungsrajon im äußersten Westen Russlands leben, wo sie aufgrund von Überbevölkerung und vielen Restriktionen schnell verarmen.
Und wie reagiert die europäische Öffentlichkeit auf die Teilungen? Richard Butterick.
When the Polish-Lithuanian Commonwealth was partitioned for the first time in 1772.
Als Polen-Litauen 1772 zum ersten Mal geteilt wurde, empfand das die europäische Öffentlichkeit als abnorm. Das zeigt sich zum Beispiel in der berühmten Karikatur, auf der drei gierige Monarchen ein Land zerstückeln, das sich nicht mehr verteidigen kann. Viele sahen es als einen brutalen Angriff auf die weithin akzeptierten Umgangsformen der Staaten miteinander.
Die Teilungen, ein eklatanter Verstoß gegen zwischenstaatliche Umgangsformen, ein gravierendes Unrecht, eine für britische Historiker typische Einschätzung. In der deutschen Geschichtsschreibung hingegen wurden die Teilungen lange marginalisiert. Professor Helmut?
Ein Teil der angelsächsischen Historiografie liest dieses Ereignis als wirklich eine der ganz großen Aktionen des 18. Jahrhunderts, dieses Verschwinden von Polen. In negativer Weise. Einer der größten europäischen Staaten verschwindet innerhalb von gut zwei Dekaden von der europäischen Landkarte. Es ist eigentlich ein unvorstellbarer Akt, nicht? Es gibt nichts Vergleichbares. Und dieser Staat ist dann über 120 Jahre nicht existent. Und man kann natürlich auch im Nachhinein auch verstehen, dass dies für die polnische Nation eigentlich bis in unsere Gegenwart hinein ein traumatisches Ereignis ist. Und wenn also wir uns manchmal etwas irritiert über bestimmte Reaktionen heute in Polen zeigen, dann hängt das ganz entscheidend damit zusammen, dass dieser Staat auf dramatische Weise von der europäischen Landkarte im 18. Jahrhundert getilgt worden ist.
Ein traumatisches Ereignis, das bis heute nachwirkt. Dr. Małgorzata Zemła, Dozentin für polnische Sprache an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
Ich glaube, es ist sehr tief im Bewusstsein oder auch im Unterbewusstsein verankert. Es war ein nationales Trauma, das weiß jeder. Wenn das ein Trauma ist, wie wird man mit diesem Trauma fertig? Nicht nur die einzelnen Personen haben es sehr schwer mit der Bewältigung eines Traumas, auch Kollektive. Wenn man die Gegenwart nur unter diesem Gesichtspunkt sieht, dass es Teilungen gegeben hat, dass die Nachbarn an diesen Teilungen teilgenommen haben, wenn man diese Nachbarn weiterhin so sieht, das kann auch sehr gefährlich sein.
Doch nicht nur das Trauma wirkt weiter. Eine Fremdherrschaft über vier Generationen hinweg hinterlässt auch andere Spuren.
Diese Mächte haben die Mentalität der Polen in diesen Teilen ziemlich stark beeinflusst. Sie spüren das selber. Also wenn man zum Beispiel Eltern hat und ein Elternteil stammt eben aus dem ehemals preußischen Teil und ein anderer aus Krakau oder aus Warschau. Es gibt eine gewisse Diskussion in der Familie, was das bedeutet. Und auf jeden Fall gibt es diese Unterschiede noch.
Die Herrschaft der Habsburger über ihr Teilungsgebiet im Süden war vergleichsweise liberal und so wird ihr Einfluss auch positiv gesehen.
Natürlich der Einfluss der deutschen Sprache im Süden oder im Westen ist ganz groß. Das österreichische Teil hatte viele Freiheiten und da ist es ganz natürlich, dass man zum Beispiel auch noch Deutsch kann und dass manches aus dieser Kultur in die polnische Kultur aufgenommen wurde. Die Österreicher haben sich sehr oft polonisiert, ja, haben Polinnen geheiratet. Aber das weiß man bis heute noch in Krakau. Das sind die Krakauer. Ja, also die haben etwas mit Österreich zu tun. Sie haben Namen, die darauf hinweisen, dass ihre Familie eben aus Wien stammt. Das ist natürlich eine Art von positiver Kennzeichnung.
Dazu kommt, dass es im konfessionellen Bereich keine Unterschiede gibt. Auch Österreich ist katholisch. Anders im protestantischen Preußen und im orthodoxen Russland. Hier wird immer wieder versucht, die Bevölkerung zum Glaubenswechsel zu bewegen. Katholische Kirchen werden geschlossen. Doch der Druck bewirkt nur eine noch stärkere Hinwendung der Polen zum Katholizismus.
Im russischen Teil war es ganz schwierig, weil einerseits eben die Kulturen sind gewissermaßen ähnlich, also die Sprache ist ähnlich, aber die Restriktionen waren da zeitweise sehr groß. Auch auf der Schule musste man Russisch sprechen und natürlich da hat man wahrscheinlich auch die meiste Angst, dass das Polnische verloren geht. Alle Straßenschilder waren zeitweise nur auf Russisch. Also da bemüht man sich vielleicht am meisten, um sich von der Kultur irgendwie mindestens in diesem privaten Bereich abzugrenzen.
Wenig erstaunlich, dass in diesem Teil der Widerstand am heftigsten ist. Das ganze 19. Jahrhundert hindurch bleiben die Polen ein Stachel im Fleisch des Zarenreiches, leisten Widerstand gegen die Besatzer, erheben sich in Aufständen, die grausam niedergeschlagen werden.
Als Staat ist Polen nicht mehr vorhanden, doch in den Herzen und Köpfen der Menschen lebt es weiter. Sprache, Kultur und Religion bilden die Brücke zwischen der großen Vergangenheit der Adelsrepublik und einer ungewissen Zukunft. Als hätten die Polen den Rat des Philosophen Jean-Jacques Rousseau befolgt.
Wenn ihr nicht verhindern könnt, dass eure Feinde euch schlucken, so verhindert zumindest, dass sie euch verdauen.
Verdauen lassen sie sich nicht, die Polen. 1918 ersteht das Land, das 123 Jahre von der Landkarte verschwunden war, neu. Mit Hilfe der Siegermächte des Ersten Weltkriegs. Doch das ist schon wieder eine neue Geschichte.
Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel Gefährliche Nachbarn. Diesmal mit der Folge Die Teilungen Polens von Julia Devlin. Gesprochen haben Beate Himmelstroß, Friedrich Schloffer, Wolfgang Pregler, Margret Karls und Andreas Neumann. In der Technik waren Wilfried Hauer und Adele Kurzil. Regie Irene Schuck, Redaktion Thomas Morawetz. Lust auf noch mehr Geschichte? Dann können Sie, könnt ihr, Alles Geschichte, History von Radio Wissen abonnieren. In der ARD Audiothek oder überall, wo es sonst Podcasts gibt. Und wer noch mehr zu diesem Thema hören oder schauen möchte, da lohnt sich auf jeden Fall ein Blick in die Shownotes.